O Maharaj Parikshit. Weil König Rantideva ein reiner Gottgeweihter war, der immer Krishna bewusst und von allen materiellen Wünschen frei war, konnte die illusionierende Energie des Herrn Maya nicht vor ihm erscheinen. Ganz im Gegenteil, für ihn löste sich Maya völlig auf, genau wie ein Traum. Nicht wunderschön? Erläuterung. Es heißt, Krishna Surya Sama Maya Haya Andakar Yahan Krishna Tahan Mayara Adhikar. Genauso wie es unmöglich ist, dass es im Sonnenschein Dunkelheit gibt, so ist es unmöglich, dass es in einem völlig Krishna-bewussten Menschen Maya gibt. Der Herr sagt selbst in der Bhagavad Gita, Daivi Shesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mamevaye Prapadyante Mayam Itam Tarantite. Diese meine göttliche Energie, die aus den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur besteht, ist sehr schwer zu überwinden, aber diejenigen, die sich mir ergeben haben, können sie sehr leicht hinter sich lassen. Wenn man vom Einfluss Mayas, der täuschenden Energie, frei sein will, wer möchte das? Vom Einfluss Mayas. Das wäre eine gute Idee, ne? Also, ein gutes Programm. Also, lasst uns hören, was wir dann machen müssen. Wenn man vom Einfluss Mayas, der täuschenden Energie, frei sein will, muss man Krishna bewusst werden. Und immer dafür sorgen, dass Krishna im innersten Herzen die Hauptsache ist. Krishna muss im innersten Herzen die Hauptsache werden und bleiben. In der Bhagavad Gita 9,34 empfiehlt der Herr, immer an ihn zu denken. Manmana Bhavamat Bhakto Majajimam Namaskuru. Auf diese Weise, indem man immer an Krishna denkt, das heißt, Krishna bewusst ist, kann man sich dem Einfluss Mayas entziehen. Mayam Itam Tarantite. Weil Rantideva Krishna bewusst war, stand er nicht unter dem Einfluss der illusionierenden Energie. Das Wort Svapnavat ist in diesem Zusammenhang bedeutsam. Da der Geist in der materiellen Welt in materialistische Tätigkeiten vertieft ist, sieht ein schlafender Mensch in seinen Träumen viele widersprüchliche Geschehnisse. Wenn er jedoch erwacht, lösen sich diese Vorgänge automatisch im Geist auf. In ähnlicher Weise schmiedet man, solange man unter dem Einfluss der materiellen Energie steht, viele Pläne und hat viel vor. Doch wenn man Krishna bewusst ist, verschwinden solche traumgleichen Pläne automatisch. Wenn wir so eine Erläuterung vom Prabhupada hören, dann wird einem das wohl ums Herz. So praktisch und so klar. Einfach. Namaum Vishnu Padaya Krishna Vrishaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Re Gaurani Vrachane Nirvishesha Shunyavadi Vashyajadeshatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Sarada Sri Vasayoga Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. dieser Text ist ein sehr schöner Text. Er findet, sagen wir mal, er steht im Zusammenhang mit Maharaj Rantideva. Rantideva war ein reiner Gottgeweihter, der einst sehr schwer geprüft wurde. Rantideva hatte eine fast von mehreren Wochen hinter sich gebracht und wollte gerade anfangen zu essen. Er war wirklich hungrig und auch wirklich durstig. Und als plötzlich verschiedene arme und bedürftige Menschen zu ihm kamen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge, aber es war eher ein Bettler, ein Jäger, der mit Hunden kam. Und wie er so vor seinem Teller saß und gerade starten wollte, kamen die und sagten, wir haben einen schrecklichen Hunger. Kannst du uns bitte was abgeben? Und er gab dann also jeweils erstmal die Hälfte von seinem Teller an den Bettler oder und dann ein Viertel, also von der die Hälfte der Hälfte, das heißt also ein Viertel an einen anderen. Und dann gab er, kam ein Dritter und dann gab er den Rest und wollte er trinken. Und dann kam dann kam zum Schluss der Jäger mit seinem Hunger, mit seinen durstigen Hunden vorbei und sagten, wir sind am Sterben, wir brauchen etwas zu trinken. Und dann so kam es zustande, dass tatsächlich er auch noch seinen Trank weggab. Das heißt, ein Devotee ist Paradukaduki. Leidet, wenn er andere leiden sieht, und im Gegenteil, er freut sich, wenn er sieht, wie andere voller Freude sind. So, das war die Prüfung. Kann er in diesen Umständen ein Devotee bleiben und andere versorgen mit dem, was sie sehr dringend brauchen, nämlich die Nahrung und das Trinken? Kann er trotz schwerer Tests ein Devote bleiben? Rantideva bestand diesen Test glorreich. Nachdem er ihn bestanden hatte, löste sich der Test sofort auf. Der Bettler, der Jäger mit den Hunden und der arme Mann wurden plötzlich zu Devatas, machtvollen Wesen des Universums, und sagten, das hast du sehr gut gemacht, wir sind sehr stolz auf dich. Du hast unseren Test bestanden. Und nachdem Shukadev Goswami das erzählt hat, spricht er jetzt diesen Text aus über die Devotee. O Maharaj Parikshit, sagt Shukadev Goswami, weil König Rantideva ein reiner Gottgeweihter war, der immer Krishna bewohnt und von allen materiellen Wünschen frei war, konnte die illusionierende Energie des Herrn Maya nicht vor ihm erscheinen. Ganz im Gegenteil, für ihn löst sich Maya völlig auf, genau wie ein Traum. Auch in unserem spirituellen Leben wird die täuschende Energie kommen und uns vor verschiedene Tests stellen. Der Test wird sein, können wir auch in schwierigen Situationen unser Krishna-Bewusstsein aufrechterhalten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in eine solch extreme Situation kommen, wo wir also für mehrere Wochen gefastet haben. Ich glaube, dass sich das durch eine Situation wohl bei wenigen ergeben werden und so weiter. Aber auch wir werden auf unsere Art und Weise getestet werden. Können wir zum Beispiel, wenn wir Sankirtan machen und mit so großen materiellen Einflüssen umgeben sind, Krishna bewusst werden, können wir, wenn wir um 10 Uhr auf Harinam in Dresden gehen, in der Prager Straße 151, wenn ein Mensch uns ein Bier anbietet, Nein sagen. Ich möchte hier die Devotees, die gehen müssen, verabschieden. Es war ganz fantastisch, dass ihr da wart. Kommt bald wieder auf die Vedenakademie. Alles Gute. Und 晴れてきた。Die letzten Worte. Ja, die uns nicht verloren, ne? So. Wir warten noch kurz, bis alle sich auf den Weg machen. Ist, ne? So. Na, auch wir werden getestet werden. Auch du, Rinderbaby, wirst getestet werden. Du wünschst dir ein gelungenes Abitur. Alle hier schnappt. So. Wie können wir diesen Test, der uns in den Weg gestellt werden, begehen? Und Prabhupada hat immer gesagt, dass Maya, die materielle Energie, im Vergleich zur spirituellen Energie genauso ist wie Dunkelheit im Vergleich zu Licht. Dort, wo Licht auftritt, muss die Dunkelheit weichen. Wenn wir uns das Beispiel ganz kurz einmal vor Augen halten. Angenommen, draußen ist es total dunkel. Die ganze sächsische Schweiz ist überzogen von Dunkelheit. Wenn wir im Raum Licht haben, dann wird die Dunkelheit nicht in den Raum kommen. Tatsächlich werden wir sehen, dass das Licht die Dunkelheit weit, weit verbreitet. Das heißt, so sehr, dass jemand, der dort hinten auf der Hügelkette sitzt, Licht sehen kann. Das Licht wird also über die Dunkelheit siegen. Nun lass uns das Ganze mal andersherum sehen. Sagen wir, in diesem Raum ist es dunkel, wir haben den Raum mit Decken verhüllt und draußen ist es Licht. Dann wird genau das Gleiche passieren. Das Licht wird, wenn wir die Decken wegnehmen, hier reindringen und die Dunkelheit vertreiben. In jedem Fall, wie rum man es dreht, wenn irgendwo und irgendwann Licht auftritt, wird die Dunkelheit sich auflösen müssen. Es passiert niemals andersherum, dass die Dunkelheit das Licht auflöst. Passiert nicht. Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Wir verstehen sogar, dass die Dunkelheit nur dann auftreten kann, nur in Bezug zum Licht auftreten kann, nämlich dann, wenn Licht nicht gegenwärtig ist. Das ist unsere Ansicht. So, es ist auch, wenn wir Maya, diese materielle Energie, überwinden wollen, wir brauchen dazu das Licht der Krishna-Sonne. Es gibt im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams einen Vers, wo gesagt wird, dass die Yogis versuchen, durch Sinnenkontrolle und Geisteskontrolle aus dem Einfluss der täuschenden Energie herauszukommen. Das geht aber nicht. Es geht nur, wenn man Zuflucht beim Mukundangri, den Lotusfüßen von Mukunda, sucht. Nur dann kann man, wie soll man sich ausdrücken, diesen Einfluss der Dunkelheit überwinden. Sonst ist es nicht möglich. So, dieser Text gibt uns ein schönes Beispiel dafür, wie Maharaj Rantideva auch eine ganz schwere Prüfung der äußeren Energie überwinden konnte, durch Krishna-Bewusstsein. Das heißt, ein Devotee, der immer Krishna-bewusst ist und von materiellen Wünschen frei ist, vor ihm kann die illusionierende Energie des Herrn Maya nicht erscheinen. Ganz im Gegenteil, hört euch bitte diesen so poetischen Satz an. Für ihn löst sich Maya völlig auf, genau wie ein Traum. Ich finde diesen Vergleich so schön. Heute Morgen habe ich schon sehr viel. Das ist eine Gabe oder ein Fluch, je nachdem, was gerade geträumt wird. Kennt ihr das? Man träumt so vor sich hin und plötzlich wird man sich bewusst, halt, ich träume ja, und taucht dann wie aus einer unteren Schicht des Bewusstseins, im Traumbewusstsein, so langsam hoch. Während man vor Wachbewusstsein auftaucht, löst sich langsam der Traum auf, er vergeht einfach und ist plötzlich weg. So ist es mit Maya auch, wenn man im Krishna-Bewusstsein ist. Das finde ich tolle Analogien und Vergleiche, die uns inspirieren können, immer im Krishna-Bewusstsein zu sein. Nun, dieses Krishna-Bewusstsein können wir erreichen, wenn wir uns an die vier Unterweisungen von Lord Krishna in der Bhagavad Gita halten. Nämlich immer an ihn zu denken, oder wie Prabhupada sagt, wenn man vom Einfluss Mayas, der täuschenden Energie, frei sein will, muss man Krishna bewusst werden und immer dafür sorgen, dass Krishna im innersten Herzen die Hauptsache ist. So schön gesagt. Im innersten Herzen soll Krishna the main thing, die Hauptsache sein. Das heißt zu Deutsch gesagt, dass wir anfangen, unseren Geist systematisch darin zu schulen, an Krishna zu denken. Gestern Abend haben wir ein bisschen vorgelesen aus dem alten Werk Hari Bhakti Kalpalatika. Und zwar haben wir ein ganzes Kapitel vorgelesen. In dem Kapitel wird beschrieben, wie man an Krishna denken kann. Im Innersten des Herzens. Man errichtet einen goldenen Tempel, in dem ein Thron ist, eine Lotusblume, und da legt man Krishna ein. Prabhupada hat hierüber gesprochen, hat gesagt, dass der Devote Krishna in sein Herz einladen soll. Es geht ganz einfach, indem er an Krishna denkt, dann ist Krishna im Herzen. Die zweite Unterweisung, die Krishna sagt, die Prabhupada hier zitiert in der Erläuterung, ist, dass man ein Devote wird, das heißt ein Service für Krishna tut, ganz praktisch sich im hingebungsvollen Dienst für Krishna beschäftigt. Die dritte Unterweisung ist, dass man Krishna Verehrung darbringt, Puja macht. Und die vierte Unterweisung ist, dass wir ihm vom Herzen, vom innersten Herzen unsere Ehrbietung darbringen. Wir haben oft in der Vergangenheit darüber gesprochen, wie Ehrbietung nicht eine mechanische Körperübung ist. Es gibt sehr interessant, wenn man Rückenprobleme hat und zur Yoga geht, zum Rücken-Yoga, hier gibt es eine Übung, die genauso wie die Ehrbietung ist. Mit dem Unterschied, dass man die Hände, wenn man unten ist, so noch zusammenfalten muss. Aber sonst ist es genauso wie die Ehrbietung. Doch diese Yoga-Übung hat nichts mit Krishna-Bewusstsein zu tun, sondern mit Rückengymnastik. Wir sollten unsere Ehrbietung zu Krishna nicht als Rückengymnastik praktizieren. Das heißt, wir müssen unseren Geist vor die Lotusfüße des Herrn bringen. Nicht einfach nur harter Yoga morgens machen im Tempel. Hare Krishna. So, ja. Ich wollte ganz kurz einen wichtigen anderen Punkt machen, der sich hier dran anschließt. Zwei Punkte noch. Ich wollte in euch eine kleine Abenteuerlust erwecken. Krishna-Bewusstsein ist ein Abenteuer. Es bedeutet, ein kleines Risiko auf sich zu nehmen. Und ich möchte euch heute inspirieren, nicht schüchtern vor diesem Risiko hinwegzulaufen, sondern es zu suchen in eurem Leben. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, Jayosmi Vyavasayosmi. Das heißt, ich bin ich bin das Abenteuer. Jayosmi. Und ich bin der Sieg. Krishna ist beides. In dies zurück zu Krishna zu gehen, Krishna bewusst zu werden, ist ein Abenteuer. Lasst uns da keine, es ist kein, wie soll man sagen, unanspruchsvolles Gedrösel. Nicht? Es ist ein Abenteuer, wo es darum geht, ein gewisses Risiko auf sich zu nehmen. Dieses Risiko müssen wir auf uns nehmen, wenn wir unsere Situation in dieser Welt in Betracht ziehen. Das heißt, dass es verschiedene Arten von Lebewesen gibt, wie die, und verschiedene Arten, wie sie in diese Welt kommen. Wir alle sind einmal so in diese Welt gekommen, wie diese Lebewesen. Und ich glaube, wenn ihr das hört, werdet ihr den Wunsch bekommen, Krishna bewusst zu werden, das Abenteuer des Lebens euch darauf einzulassen. Prabhupada hat einmal geschrieben über das Abenteuer des Lebens: Das gesamte vedische Abenteuer ist es, dass wir unsere Aufmerksamkeit entirely heißt ganz und gar, auf die Lotusfüße des Herrn richten, ohne Abweichung in unserem Bewusstsein zu tolerieren. Das ist ein Abenteuer, das Bewusstsein so zu schulen, dass es wirklich ganz und gar auf die Lotusfüße des Herrn gerichtet ist. Das ist eine Schulung. Bitte erinnert euch an die Unterweisung Kessis, als wir auf dem Spaziergang waren und da saßen und uns mit den philosophischen Gedanken ergeben haben, kam ja dieser Fuchs mit seiner Beute ganz dicht an uns vorbei. Und wisst ihr noch, wie diese Kessi, also ich werde das nie mehr vergessen, Kessi ist mein Shiksha-Guru, mein unterweisender Guru geworden, wie diesen Fuchs fixiert hat. Da gab es wirklich gar nichts mehr anderes als den Fuchs. Du warst ganz dicht dabei, du hast es, glaube ich, gesehen. Der hat gebebt vor Aufregung. Nicht? Nur noch der Fuchs. Das ist die Bewusstseinsschulung, die wichtig ist, damit wir zurück zu Krishna kommen. Nur noch Krishna im Geist. Hauptsache, wir gehen zu Krishna. Das ist eine Schulung. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht etwas, Krishna spricht dafür, der Geist meiner Devotees ist auf eine Sache gerichtet. Der Geist der Materialisten ist viel verzweigt. Viele von uns sind so viel verzweigt, dass es schon ganz und gar viel verzweigt ist. Und diese Ausrichtung auf Krishna, das ist ein Abenteuer, das ist eine Schulung. Aber ich möchte euch inspirieren. Ihr möchtet jetzt sagen, oh, du gibst uns ja eine harte Aufgabe mit, wir dachten, jetzt kommt eine leichte Vorlesung, also auf Wiedersehen, komm bald wieder und so. Und jetzt müssen wir hören, was das vedische Abenteuer ist, vor dem wir stehen. Aber hört mir noch ein bisschen zu und ihr werdet sehen, dass es das Einzige ist, was Sinn ergibt. In den Schriften heißt es, dass wir, die Lebewesen, in einer sehr armen Situation sind in der materiellen Welt, in einer sehr zerbrechlichen Situation. Wer ein Transzendentalist ist, sich darüber bewusst, dass diese Welt nicht sein Zuhause ist und dass er sie auch nicht vollständig einrichten kann, um darin glücklich zu werden. Wie kommen wir in diese Welt hinein? Es gibt vier Arten von Lebewesen, die zunächst einmal Udbija, das sind diejenigen, die aus Samen herauskommen, das sind die Pflanzen. Wir waren alle mal Pflanzen. Sind so aus Samen herausgekommen. So stehen jetzt in der Sächsischen Schweiz, stehen viele unserer Brüder und Schwestern in Pflanzenkostümen bei Regen und bei Sonnenschein. Meistens regnet es ja hier, wie wir herausgefunden haben. Die zweite Art, Geburt zu nehmen, sind die Brüder und Schwestern, die durch Svedaja kommen, durch Schweiß. Das sind so kleine Bazillen und Bakterien, Fliegen, die sich da die Fliegeneier so rein und die Brüten werden so ausgebrüten im Schweiß. Haribole, der bitte, bestimmt, nachdem ihr geschweißt habt, kommen jetzt ein paar Lebewesen, die aus den Schweißtropfen auf den Stein jetzt gerade Geburt nehmen. Eine armselige Geburt. Die dritte Art heißt Andaja. Andaja sind solche Wesen, die durch Eier kommen. Auch Vögel und auch Reptilien, wie Schildkröteneier, Krokodileier. Und wir gehören zu den Jaraja, Jaraja habe ich hier geschrieben. Das sind, wir kommen durch Sperma und Eizelle in den Leib einer Mutter hinein, wo wir uns dann entwickeln und zu Embryos werden. Ne? Unser Miklas, unser jüngster Zuhörer, hat das gerade hinter sich, diese Geburt. Gut rausgekommen. So Art und Weise. Wir selber sind, was unsere spirituelle Identität betrifft. Und dies ist eine spirituelle Vorlesung, wo wir die spirituelle Perspektive versuchen in Betracht zu ziehen. Wir sind so groß wie ein Zehntausendstel einer Haarspitze. Sehr, sehr unbedeutend, sehr klein, wenn man das so nimmt. Einmal zerteilt, dann die Hälfte des Haares nochmal zerteilt, dann die Hälfte nochmal, bis man das 10.000 Mal gemacht hat. Dann hast du die Winzigkeit der Seele. Letztendlich ist die Seele materiell überhaupt nicht messbar. Auch nicht mit dieser, es ist ja noch immer eine materielle Größe, eine mikroskopische Größe, aber eine materiell erfassbare Größe. Jedenfalls rechnerisch erfassbar ist diese Größe, eben ein Zehntausendstel. Das, weswegen ein solcher Vergleich gebraucht wird, ist, um zu zeigen, wie unbedeutend, hilflos und klein die Seele ist und völlig den Naturgesetzen, die ausgeliefert, die allmächtig sind, solange das Lebewesen nicht Zuflucht bei der höheren Kraft bei Krishna genommen hat und sich mit Krishna, der die Ursache von den Naturgesetzen und auch den spirituellen Gesetzen der Bhakti ist. Ein spirituelles Gesetz der Bhakti ist genauso stark oder noch stärker als das Naturgesetz. In dem Maße, wie man sich Krishna hingibt, diese winzig kleine Seele, und wirklich etwas tut, wo sie sagt, Krishna, ich will mich nicht mehr den materiellen Naturgesetzen jetzt hingeben, meinem Geist und meinen Plänen und meinem, wie das hier so schön heißt, den traumhaften Plänen, die wir haben. Ich möchte mich in dir hingeben. Dieser Punkt, in diesem Punkt setzt ein spirituelles Naturgesetz an. Nämlich in dem Maße, wie wir uns Krishna hingeben, in dem Maße offenbart sich Krishna und belohnt uns auf diesem Weg. Ein Devotee sollte achtsam sein, wenn er hört. In ähnlicher Weise schmiedet man, solange man unter dem Einfluss der materiellen Energie steht, viele Pläne und hat viel vor. Jeder von uns trägt so eine private Agenda-Liste vor mit Plänen. Doch, wenn man Krishna bewusst ist, verschwinden solch traumgleiche Pläne automatisch. Aus spiritueller Perspektive sind wir sehr hilflos, sehr unbedeutend und nehmen aufs Neue Geburt und Geburt und Geburt in diesen doch sehr erstaunlichen Weisen. Wenn man sich das mal, wenn man mal bereit ist, das nicht einfach geflissentlich zu übersehen, wie wir Geburt nehmen in dieser Welt und wie, das zeigt ja, wie hilflos wir sind. Wir suchen uns da nichts aus, wir planen da nichts, wir werden einfach genommen und geworfen. Hier kommen aus dem Schweißtropfen von Bhakta Sigmund hervor, der in der Schweißhütte getropft hat. Also, es ist wirklich, wenn wir uns das mal aus dieser Perspektive sehen, sind wir doch sehr unbedeutend. Und dann nehmen wir diesen gewaltigen Körper an, mit diesem Geist, der eine absolute lächerliche Planschmiedungskomitee hat da, und denken, wir sind was Besonderes. Hare Krishna. Lasst uns niemals vergessen, woher wir kommen. Das ist Ehrlichkeit. Nicht zu vergessen, woher man kommt und wer man ist. So, wenn wir dann zum Krishna-Bewusstsein kommen und nachdem wir einen menschlichen Körper angenommen haben, dann sollten wir wachsam werden. Das heißt, dass diese allmähliche Evolution ihren Höhepunkt findet. Diese mehreren Geburten, die wir eben aufgelistet haben, finden ihren Höhepunkt in der menschlichen Geburt. Im Srimad Bhagavatam gibt es einen Shloka, wo es heißt, die menschlichen Körper sind nur geschaffen worden vom Herrn, weil der Herr uns eine gute Chance geben wollte, dass wir wieder zur Selbstverwirklichung und Krishna-Bewusstsein kommen wollen. Dafür haben wir die menschliche Lebensform bekommen. Wir sollten diese menschliche Lebensform nutzen für diese Chance. Eine Geige ist zum Geigenspielen bestimmt und nicht zum Einschlagen eines Nagels in die Wand. Die menschliche Lebensform ist für Krishna-Bewusstsein bestimmt und nicht für Sinnenbefriedigung. Wir sollten nicht versuchen, mit ihr etwas zu machen, wofür sie gar nicht bestimmt ist. Das heißt, materielles Leben zu führen im Übermaß. So, wenn einer dann durch gutes Glück die Möglichkeit hat, zum Krishna-Bewusstsein zu kommen und den Samen der Bhakti im Herzen trägt und ein Gärtner geworden ist, begibt er sich auf eine andere Reise, auf eine spirituelle Reise. Ich habe eben von der materiellen Evolutionsreise gesprochen, in Bezug auf die verschiedenen Geburten, die in dieser Reise möglich ist. Die spirituelle Reise ist eine Reise, die sehr wichtig ist, wo jedoch auch Gefahren lauern. Die Gefahren auf der spirituellen Reise drückt unser Raghunath Das Goswami so aus. Er sagt, auf einer Reise macht den Reisenden von verschiedenen Banditen Schwierigkeiten gemacht werden, die ihn anhalten. Vor einem Jahr war eine Mate, die am Radhakund zum Bahulashwar fest und hatte dort mit ihrem Sohn ein Bad genommen, Mitternachtsbad, und war dann auf dem Rückweg zum Krishna Balaram Tempel. Sie ist extra nicht die gefährliche Strecke, wo die direkte Strecke gefahren, wo diese Räuberdörfer sind. Und da sind die richtigen Räuberdörfer. Sondern ist am Govardhan längs über die Stadt Govardhan, über Mathura wollte sie fahren. Aber selbst da ist plötzlich sind Räuber mit so abenteuerlichen antiken Gewehren aus den Buschke Tana gesprungen, haben im Taxi eine westliche Frau gesehen und haben losgeschossen mit Schrotflinten und haben sie in die Lunge getroffen und überall, und die ist dann zu Boden gegangen, und das war eine unglaubliche Szene mit Blut auf dem Boden und so weiter, und die waren so schnell und so Vrindavan, dass selbst eine Shingapriya Schwierigkeiten hätte zu ermitteln. Das will man vielleicht auch gar nicht in Vrindavan. Also es war wirklich heavy, da war nichts zu machen. Die haben dann das Geld genommen und die war dann am Verbluten auf der Straße und hat dann einfach gedacht, will ich Krishna, ich kann doch jetzt nicht gehen, ich habe doch gerade im Radhakund gebadet. Das heißt doch, dass man Liebe zu Krishna entwickelt, wenn man im Radhakund badet, und ich habe noch keine. Also du kannst mich eigentlich nicht gehen lassen mit diesem. Und dann kam das Wunder, dass der Taxifahrer war auch ganz zerschossen, und dann hat man den da gefunden, das war um 1 Uhr morgens, hat sie nach Mathura gebracht und hat ihr, glaube ich, also so 50 Schrot, das war alles Schrot, ne? die haben ja kein Geld für anständige Kugeln, ne? Also die Banditen, also das ist ja alles so einfach und indisch da, ne? War alles so zerhackte Schrot oder irgendwas Unmögliches mit denen, da die Steine und haben sie dann genommen, nach Mathura ins Hospital gebracht und in Windeseile indisch operiert, und nach 3 Tagen war die wieder am Radhakund und hat uns besucht und uns das erzählt. Das Bad im Radhakund wirkt, hat sie gesagt. Mir geht es gut. Und jetzt wird reine Liebe zu Krishna entwickelt. Weil er hat verstanden, sie hat eine zweite Chance gekriegt. Bhavani hat mich eben so strafend angeschaut, weil ich da diesen harten Fall so humoristisch fast angekündigt habe. Mir geht es. Ich wollte euch das nicht so schrecklich erzählen, so dass ihr nicht so dramatisch zum Frühstück kommt. Ne? Die Sache hat ja auch nicht schlimm geendet, sondern hat so ein richtiges blissvolles Vrindavan-Ende gehabt. Ne? Aber nur mal zum Sagen, das ist die Situation, in der wir sind. Selbst in Vrindavan kommen die Banditen und schießen da mit ihren unmöglichen Schießgemisch auf einen los. So ist es auch, dies ist das Beispiel, was Raghunath Das Goswami gebraucht. Selbst auf dem spirituellen Weg, selbst im Krishna-Bewusstsein, kommen die Banditen, Lust, Zorn, Neid. Und unser internationaler Versuch für Krishna-Bewusstsein ist oft von diesen Banditen, sagen wir mal, überfallen worden. Das muss man wirklich so sagen. Die sind angekommen und haben die Devotees von der Straße geschossen, sozusagen. Lust, Zorn, Neid, Illusion, selbst große Devotees. Wir sollten also nicht denken, wir sind super sicher. Prabhupada hat ja einmal gesagt, mein einziger Kritik an meinen Schülern ist, sie denken, es geht ihnen so gut. Und sie haben nicht, sie beachten nicht, dass es Maya gibt in ihrem Leben ausreichend. So, ich möchte euch jetzt, Raghunath Goswami sagt, was soll man tun auf diese Weise? Wir sollen ernsthaft und aufrichtig Zuflucht suchen bei echten Sadhus, echten Devotees Krishna. Die sind wie die Polizei auf der Straße, die uns vor den Banditen, die kommen, beschützen können. Ich glaube, wir spüren das hier am Ende dieses Seminars. Einerseits sind wir körperlich und vielleicht auch mental ein bisschen erschöpft, denn es ist ja immer anstrengend. Wir haben es versucht, so frei und gleitend wie möglich zu gestalten. Wir haben ja hier schon Seminare gehabt, wo man von 8 bis 8 Uhr abends fast nur gehört hat. Das machen wir nicht mehr, weil das wirklich zu anstrengend ist. Und hier haben wir so Blöcke gehabt. Aber ihr merkt vielleicht, jetzt fühlt man sich irgendwie ein bisschen erhoben und man weiß, da ist was geschehen. Ein Devotee, von dem ich es nicht vermutet hätte, hat mir gestern gesagt, also merkt in meinem Herzen, ist was geschehen irgendwie, was ist anders jetzt. Ich weiß noch nicht was, ich werde es jetzt mal alles aussieben und rausfiltern, aber mein Leben wird sich verändern. So, ich möchte euch jetzt für euren spirituellen Weg, für die spirituelle Abenteuer, Krishna bewusst zu werden, für diese Reise, auf der wir Acht geben müssen, dass unsere materiellen Tendenzen uns nicht überfallen, wie Banditen in einer indischen Gegend, ne, möchte ich euch einen ganz entscheidenden Punkt bringen, der so wichtig ist. Es ist ein ganz einfacher Punkt. Es ist ein Fehlbegriff, wie ihr aus meiden könnt, in Maya zu sein. Es heißt, dass es zwei Arten der spirituellen Praxis gibt. Die eine heißt Anukaran. Unterstreicht den Punkt bis noch mit einem richtigen. Nein, wir haben nämlich einen Elefanten hier. Der eine Punkt heißt, die eine Praxis heißt Anukaran und der zweite Punkt der Praxis heißt Anusharan. Worin liegt der Unterschied? Anukaran heißt imitieren. Man imitiert das spirituelle Leben, dass man ein Imitator ist. Und die andere Ausübung heißt Anusharan, dass man folgt. Anukaran bedeutet, wenn ich hingebungsvollen Dienst ausübe, Anukaran bedeutet, wenn ich hingebungsvollen Dienst ausübe, nur um man muss ihn einfach gerne haben. Anukaran heißt, wenn ich hingebungsvollen Dienst ausführe, nur um mir einen Namen damit zu machen, um Ansehen zu bekommen, um so zu erscheinen wie ein Devotee. Und Anusharan heißt, wenn ich etwas von innen ausübe, aus tief empfundener Aufrichtigkeit, wenn ich nicht einfach nur meinen Körper beschäftige, sondern meinen Geist einsetze. Das kann ich am besten machen, wenn ich einen verantwortungsvollen Dienst für Krishna ausübe. Wenn ich nicht nur mit dem Körper handle, sondern wenn ich mich selber identifiziere mit meinem Service. Wenn ich zu Deutsch gesagt Verantwortung aufnehme in meinem spirituellen Leben. Durch diese Verantwortung, die ich aufnehme im spirituellen Leben, wird es so sein, dass ich meinen Geist beschäftigen muss, nicht Verantwortung zu tragen. Man einfach sagt, dafür, das ist jetzt etwas, was ich tue für Krishna. Jeder sollte sich darin üben, etwas zu tun für Krishna. Zum Beispiel, wenn wir junge Devotees sind, kann ich sagen, ich chante jetzt 16 Runden für Krishna. Das ist meine Verantwortung. Jeden Tag mache ich das. Wenn ich einen Service oder 8 Runden oder wo man anfangen will, wenn ich einen Service habe, sollte ich sagen, ich übernehme Verantwortung dafür, dass das klappt. Ich nehme Verantwortung für die Sankirtana-Allianz. Oder ich übernehme Mitverantwortung dafür. Ich übernehme die Verantwortung, dass Literatur verteilt wird. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass irgendein Service für Krishna gemacht wird. In dem Augenblick, wo du nämlich in der Verantwortung stehst bei Krishna, in diesem Augenblick merkst du plötzlich, dass etwas, wie soll ich mich ausdrücken, das ist, woran geht in deinem spirituellen Leben. Du musst plötzlich nachdenken. Wenn etwas schief geht, dann musst du das lösen. Du kannst nicht auf andere schauen. Ich glaube, dass in diesem Punkt ein wichtiger Punkt liegt für einen Menschen, der Krishna-bewusst sich entwickeln will. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein Punkt, den viele Devotees noch nicht so verstanden haben oder auch viele Freunde Krishnas nicht verstanden haben. Ich bin so am Überlegen und am Nachdenken, was diesen Punkt betrifft. Viele Menschen in ihrem Leben, wenn etwas geschieht, zeigen auf andere, du bist die Ursache dafür, dass es mir so geht. Oder die Umstände sind die Ursache dafür, dass es mir so geht. Oder und so weiter. Wenn du ein richtiger Devotee werden willst, wirst du sagen, ich bin die Ursache. Ich nehme die völlige Verantwortung für mein Leben an. Und dann kannst du ein richtiger Devotee werden. Ne? Durch diese kleine Kunst, dieser kleine Kunstgriff, Verantwortung aufzunehmen für dein spirituelles Leben, für dein Service und so weiter. Ja. Ich möchte euch jetzt sagen, ein Abenteuer ist das Leben in jedem Fall. Es geht von Geburt, Alter, Krankheit zu Tod. Das ist, was wir auf dieser Strecke erleben werden, können wir nicht sagen. Wer hätte jemals geahnt, dass wir zum Beispiel zum Krishna-Bewusstsein kommen? Das ist ein rechtes Abenteuer. Jetzt musst du das Abenteuer des Lebens einfach mit Krishna machen. Prabhupada hat einmal einem Devotee ermutigt. Ich bin der Ansicht, dass du einer von Lord Chaitanyas ausgewählten Devotees bist. Und deswegen hat er dich von innen, aus dem Herzen heraus inspiriert, zu so einem entlegenen Ort zu gehen. Du hast dein Elternhaus verlassen, nur um Krishna zufriedenzustellen. Das ist ein großes transzendentales Abenteuer. Versuche, dann gebe dein Bestes. Ich bin sicher, dass du erfolgreich werden wirst. Krishna-Bewusstsein bedeutet, dass man einfach Verantwortung fürs Leben, für seine spirituelle Entwicklung, seine weitere Evolution nimmt und dafür ein Abenteuer auf sich nimmt. Es ist ein kleines Risiko. Wir wissen nicht, was herauskommt am Ende. Aber wir wissen auch nicht, was im Massenleben, wenn wir keine Verantwortung für unser spirituelles Leben aufnehmen, herauskommen. Vielleicht haben wir plötzlich 5 Kinder und eine riesen Miete zu bezahlen und ein riesen Haus abzubezahlen. Das ist auch ein Abenteuer, wenn wir uns unsere materiellen Wünsche so dirigieren. Also, besser man nimmt das Abenteuer auf sich und sagt, ich diene Krishna. Ach, Hare Krishna. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, diese Punkte gut rüberzubringen. Seid nicht böse mit mir, dass es ein bisschen unkoordiniert ist. Zugegebenermaßen ist so ein Seminar oder so eine Satsanga-Woche auch nicht ganz einfach für mich. Also man muss immer auf Gras sein und so weiter. Ich muss euch sagen, es war eine sehr schöne Erfahrung mit euch allen. Und fand auch diese Idee, die es jetzt in der Woche, dass es sich bewährt hat, so jeden Tag eine Persönlichkeit zu machen und dieser Persönlichkeit dann nahe zu kommen. Das ist ein sehr, sehr, sehr nice. Erster war das Krishna. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei den unermüdlichen Organisatoren, allen voran. Diese Woche hat Sadhanandi organisiert hier und natürlich Ishan in der Küche, der also selbstlos immer Küche von morgens bis abends und auch Nishina Priya und Akia. Es soll ein großes Dank geben für den wirklich wunderschönen Pilgerspiel. Also es war für unterschiedliche Menschen unterschiedlich. Wir hatten 2 Leute da, die wirklich eine Pilgererfahrung gemacht hatten. Einer, der extra aus Berlin angereist war, hat wirklich in diesem Tal, Bergtal, eine ganz wichtige Erfahrung machen können. Und auch ein anderer hat ein großes innere Hürde oder Hindernis können. Ich weiß sogar noch einen anderen, der mir sagte, dass wirklich eine Art Durchbruch zum Krishna-Bewusstsein auch beim Schenken da in dem also Talkessel oder wie man das nennt. Ich muss mich jetzt mal informieren, wie das alles heißt in der Natur. Und vielen anderen auch möchte ich ganz herzlich danken, die mitgeholfen haben. Letztendlich euch allen, dass ihr gekommen seid. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Ihr wisst, rein technisch gesehen ist es so, dass wir die Zimmer räumen müssen. Wir sind hier fast wie in einem, also es soll jetzt nicht eine hektische Atmosphäre aufkommen. Wir haben genügend Zeit, aber heute Abend kommen die neuen Gäste und wir sollten bis Mittag, so wie bei so einem Hotel, bis Mittag ausgeschäckt haben. Gut, dann möchte ich die Gelegenheit ergreifen, mich von euch allen hier zu verabschieden. Und ich glaube, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr, kommen gerade richtig zu Ende, es ist jetzt 7.05 Uhr, also 7.12 Uhr, und dann können wir noch in Ruhe nach unten gehen und noch die Guru Puja singen und dann können wir uns bereit machen. Dann haben wir Frühstück vorbereitet für alle, die losziehen, sodass wir zum Harinam und alles rechtzeitig kommen. Gut, dann. Srila Prabhupada ki
Jai.
Shri Shri Radha Kunya Bihari ki
Jai.
Gaura Premanand
Hari Hari Om.